Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Es ist Donnerstag, der 11. Juni. Ihr hört die Folge 98 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Mein Name ist Hendrik Wiedewild. Ich bin Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater aus Hamburg. Und bei mir ist heute wieder
Maximilian Amos. Ich bin Redakteur bei Beck Aktuell. Hallo.
In Berlin ging gestern am späten Abend das große und erste Reformtreffen des Bundeskanzlers mit den Sozialpartnern zu Ende. Das Ergebnis: Die Vertreter der Regierungskoalition begrüßten die Bereitschaft der Wirtschafts- und Gewerkschaftsvertreter, den Reformprozess konstruktiv zu begleiten. Wow, das ist der politische Hintergrund, der auch in den entflammten Streit um das Entgelttransparenzgesetz hineinspielt. Dazu nachher mehr. Heute beginnt aber außerdem die Justizministerkonferenz hier in Hamburg. Justizsenatorin Galina betonte zum Auftakt, man fasse Schlüsse über Parteigrenzen hinweg. Man übe also Harmonie im Gegenentwurf zu dem, was wir in Berlin die meiste Zeit erleben, sollte das so heißen. Aber so ganz harmonisch ist es dann doch nicht. Gestritten wird vor allem über 188 StGB, also die sogenannte Politikerbeleidigung. Über die haben wir hier schon im Podcast oft gesprochen. Sachsens Justizministerin Konstanze Geiert von der CDU will ihn abschaffen. Niedersachsens Justizministerin Katrin Wahlmann hingegen von der SPD will daran festhalten. Sie sagt, es ist erschreckend zu sehen, welchem Ausmaß an Hass auch ehrenamtlich tätige Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker in unserem Land regelmäßig ausgesetzt sind. Ja, das war die klassische Begründung für diese inzwischen ein bisschen umstrittene, von der Großen Koalition beschlossene Vorschrift. Bayern wiederum will die Strafbarkeit beim Bezahlen mit Karte ohne PIN enger ziehen. Das soll künftig ein Computerbetrug sein. Die Rechtsprechung sieht darin bislang lediglich eine Datenveränderung. Und Frau Hubig, unsere Bundesjustizministerin, ja, die wirbt heute nochmal für die Verschärfung im Sexualstrafrecht. Das geht gerade überall durch die Medien. Wir haben hier schon ein paar Mal drüber gesprochen und vertiefen das daher nicht und werden vielleicht irgendwann darüber berichten, was die JuMeKo denn beschlossen hat. Wir haben heute diese Themen. Frauen verdienen weniger als Männer, aber Deutschland setzt EU-Recht nicht um. Was das bedeutet, besprechen wir mit dem Anwalt Till Heimann. Die Deutsche Wohnen muss zwar nicht 14,5, aber fast 1 Million Euro Geldbuße berappen wegen Datenschutzverstoßes. Wie die Wohnungsgesellschaft diese Summe so drücken konnte, das erklären wir euch. Wir sprechen über Meinungsfreiheit und einen neuen juristischen Podcast, der sich eigens mit diesem Thema auseinandersetzen wird. Und wir haben ein paar Personalien im Gepäck.
Das ganz große Rad.
Frauen verdienen noch immer deutlich weniger als Männer, ganz besonders in Deutschland. Bei uns liegt ihr Bruttostundenlohn im Schnitt 15,6% niedriger als bei den Männern. Das sind nochmal üppige 4,1 Prozentpunkte weniger als der EU-Durchschnitt. Aber Deutschland will ja die Wirtschaftswende endlich. Da kommen neue bürokratische Pflichten total ungelegen und so hat die Bundesrepublik die Umsetzungsfrist für die Entgelttransparenzrichtlinie gerissen. Seit dem 8. Juni begehen wir also EU-Rechtsbruch. Wir wollen da einmal nachfragen, was das jetzt bedeutet. Für Unternehmen, Kommunen und für Frauen. Deshalb spreche ich jetzt mit dem Arbeitsrechtler Till Heimann aus der Kanzlei Klient aus Frankfurt-Düsseldorf, den ich aber jetzt gerade in London erreiche. Schön, dass wir Sie im Podcast haben, Herr Heimann.
Vielen Dank, Herr Wiedewild.
Was passiert denn jetzt eigentlich? Bricht großes arbeitsrechtliches Chaos aus? Und wenn ja, bei wem vor allem?
Das kommt ganz drauf an. Also man muss sich natürlich erstmal ansehen, dass es eine Richtlinie gibt, die umgesetzt hätte werden müssen. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass Deutschland da nicht die Fristen einhält. Und deswegen gibt es jetzt die große Unsicherheit einfach nur, was passiert denn mit der Richtlinie? Insbesondere, kann Deutschland denn eigenmächtig überhaupt darüber verfügen, was da passiert? Und die Fragen wird man sehr differenziert beantworten müssen.
Ja, Sie sagen es. Da gibt es ja schon unterschiedliche Töne aus der Bundesregierung. Eine Sprecherin des Familienministeriums wird zitiert mit den Worten, die Umsetzung solle nun aufs Notwendige beschränkt, möglichst bürokratiearm und wirksam umgesetzt werden. Man wolle auch wegen wirtschaftlicher Lage das Inkrafttreten verzögern. Interessantes Argument. Erst ab Juni 2028 sollen dann Berichtspflicht und Auskunftsanspruch gelten. Wie groß sind denn die Chancen so einer politischen Abdämpfung überhaupt?
Ja, also es gibt gerade nicht nur auf deutscher Ebene, sondern auch auf europäischer Ebene ganz erheblichen Widerstand gegen die Entgelttransparenzrichtlinie und es gibt ja einen allgemeinen Rollback sozusagen und eine Tendenz zum Rollback der Bürokratie auf europäischer Ebene, weil man eben sagt, das schadet insgesamt der Wirtschaft verglichen mit USA, China, anderen Wirtschaftsmächten. Ja. Und da sind wir auch bei weitem nicht die Einzigen. Schweden ist relativ früh ausgeschert, hat schon mitgeteilt, dass sie nicht umsetzen wollen. Und gerade Schweden ist ein Land, was eher für Entgeltgerechtigkeit bekannt ist. Mhm. Und deswegen, da wird es noch Diskussionen auf europäischer Ebene geben. Aber das kann ich vielleicht an der Stelle verraten. Wenn es nichts gibt auf europäischer Ebene, wenn sich da nichts tut, sondern es dabei bleibt, dann wird die deutsche Verzögerung der Umsetzung eigentlich nur eines bringen: viel Rechtsunsicherheit. Denn dann wird man sich ansehen müssen, welche der Pflichten aus der Entgelttransparenzrichtlinie sind denn jetzt schon so konkret, jedenfalls für private Unternehmen, dass man sie auch in das bestehende Recht hineinlesen kann, und welche Verpflichtungen sind noch nicht definiert oder sind ausdrücklich dem nationalen Gesetzgeber zugewiesen und bedürfen eines Umsetzungsgesetzes, auf die müssten die Unternehmen dann noch warten.
Dann lassen Sie uns, weil Sie gerade schon die schöne Differenzierung aufmachten zwischen öffentlichem Dienst und Privatwirtschaft, lassen Sie uns da mal kurz stehen bleiben, bevor wir in die einzelnen Pflichten gehen. Wie ist denn da zu differenzieren? Wir haben jetzt eine nicht umgesetzte Richtlinie. Was bedeutet das für Beschäftigte im öffentlichen Dienst und was bedeutet das in der Privatwirtschaft?
Der Staat ist ja unmittelbar richtlinienunterworfener und das gilt auch für alle staatlichen Untergliederungen. Das gilt dann, weiß nicht, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Rentenversicherung, Gemeinden, für Unternehmen im Staatsbesitz und so weiter. Die müssen die Richtlinie unmittelbar anwenden. Zumindest insoweit sie eben schon ausdefiniert ist. Da, wo es noch Gestaltungsspielräume gibt, mag man da noch diskutieren. Aber es gibt auf jeden Fall Themen wie etwa die Berichtspflichten, wie etwa die Auskunftsrechte und natürlich der allgemeine Grundsatz der Entgeltgerechtigkeit und Entgeltgleichheit. Die sind im unmittelbaren Anwendungsverhältnis an der Stelle und die muss der öffentliche Dienst ab sofort befolgen.
Mhm. Und bei der Privatwirtschaft, wie läuft das da? Also da müsste dann sozusagen das berücksichtigt werden in der Rechtsprechung bei der Auslegung, wenn mich mein AT-Wissen jetzt nicht mehr ganz im Stich lässt. Was bedeutet das konkret? Wo ist denn da der größte Sprung, der sich dann abzeichnen würde?
Genau, also vielleicht schichten wir es ab. Das erste Thema ist, in den EU-Verträgen steht schon seit den 50er Jahren, Männer und Frauen sind gleich zu bezahlen. Das ist nichts Neues und das ist auch der Grund, warum Bundesarbeitsgericht und Co. in letzter Zeit viele Urteile rausgegeben haben, in denen eben genau dieser Grundsatz stärker in den Vordergrund gerückt wird. Und jetzt, wo die gesetzgeberische Leistung etwas auf sich warten lässt, da werden die Gerichte im Zweifel sagen, naja, wir füllen das mit Leben, wir versuchen das so weit wie möglich zur Anwendung zu bringen, wenn der Gesetzgeber schon nicht möchte. Und dann wird man eben über zivilrechtliche Generalklauseln, über Nebenpflichten zum Arbeitsvertrag und über eine Auslegung der bestehenden gesetzlichen Regelungen, sei es jetzt Regelung des bestehenden Entgelttransparenzgesetzes, über den 22 AGG Beweislastverteilung, wird man versuchen, so viel wie möglich von der Entgelttransparenzrichtlinie hineinzulesen. Und dann gibt es eben eine gewisse Abstufung, die man vornehmen kann, wo man sagen kann, es gibt Themen, die sind ganz klar nicht im Scope bis jetzt. Beispiel Sanktionsregime, also alles, was mit Strafen oder Entzug öffentlicher Aufträge oder woran auch immer man da denken mag, das ist ganz klar von der Richtlinie dem nationalen Gesetzgeber zugewiesen. Also da müssen sich die Unternehmen momentan noch keine Gedanken darum machen. Und das gilt generell für alle Themen, die, sage ich mal, eher hoheitlicher Natur sind. Also Berichtspflichten, das ist was, das kann der nationale Gesetzgeber gegebenenfalls nach hinten herausschieben. Aber wenn es dann ins individuelle Rechtsverhältnis geht, also den Anspruch auf Entgeltgleichheit oder beispielsweise solche Themen wie die Auskunftsansprüche, da wird es dann schon deutlich enger. Und dann wird man sagen müssen, na, auch Unternehmen, die private Arbeitgeber sind, die werden jetzt schon eine Gehaltssystematik schaffen müssen, die objektiv und geschlechtsneutral und an den Kriterien der Entgelttransparenzrichtlinie orientiert ist.
Sie sprachen die Berichtspflichten gerade an. Wenn man die jetzt sozusagen nochmal ein bisschen aufschiebt, ist denn das praktikabel? Denn wenn sie denn dann kämen in einem Gesetz, irgendwann wird das ja dann der Fall sein, wenn das nicht irgendwie, also sofern das denn zwingend von der Richtlinie vorgegeben ist, dann müssen ja Berichtsdaten schon vorliegen. Gibt das dann ein Problem oder sollten Unternehmen einfach lieber sagen, komm, wir sammeln das alles jetzt schon ein, weil das kommt eh auf uns zu?
Ja, die Schwierigkeit ist einerseits, dass den Unternehmen ja eine Rechtsgrundlage fehlt, gegebenenfalls, auf derer sie diese Daten jetzt aktuell sammeln könnten. Insoweit ändert sich das Problem eigentlich nicht zu dem, das sie gehabt hätten, wenn die Richtlinie jetzt noch pünktlich umgesetzt worden wäre. Denn auch dann hätte man ja sagen müssen, jetzt muss ich zum ersten Mal berichten oder ich muss beispielsweise Arbeitnehmer beauskunften mit Basis von Daten, die ich eigentlich gar nicht hätte erheben dürfen, möglicherweise, oder bei der ich irgendwie Er hätte jedenfalls mich etwas strecken müssen, um eine datenschutzrechtliche Rechtfertigung zu finden. Das heißt, da wird hoffentlich der Umsetzungsgesetzgeber klug sein und wird sagen, wenn er dann irgendwann umsetzt, dann werde ich zumindest stichtagsbezogen agieren und werde sagen, das Ganze kann natürlich nur eine Pflicht sein, die zukunftsgerichtet ist und nichts, was jetzt in die Vergangenheit hineinreicht.
Ja, und dann wird das Umsetzungsgesetz hoffentlich auch eine datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage beinhalten, sonst wird es auch damit ein bisschen. Ja, gut, das ist nicht immer selbstverständlich. Ja. Genau, also das heißt, da wird man dann auf den Umsetzungsakt warten können und dann auch darauf hoffen, dass dann eine entsprechende Rechtsgrundlage da ist. Sie haben ja mal geschrieben, es gäbe schon primärrechtliches Equal Pay Gebot. Wie weit reicht denn das jetzt eigentlich? Was ist dann, also ich höre es jetzt ein bisschen raus, dass es vor allen Dingen Verfahren sind und Nebenpflichten sozusagen, das Equal Pay Gebot als Kern aber eigentlich schon immer da war und das jetzt auch durch die Rechtsprechung ein bisschen fortgesetzt wurde. Wo ist denn das größte Delta für die Unternehmen? Wo ist der größte Aufwand, der jetzt entsteht?
Also das größte Risiko, wenn man so will, ist die Entgelttransparenzrichtlinie momentan das größte Personalkostenrisiko für Unternehmen, was es gibt. Warum? Es gibt die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zum sogenannten Paarvergleich, die vereinfacht gesagt sagt, wenn ich ein Männlein, ein Weiblein habe und da gibt es eine unterschiedliche Bezahlung, dann reicht allein die Aussage, der oder die andere verdient aber mehr als ich in der gleichen Funktion, reicht schon, um die Beweislast komplett umzukehren und der Arbeitgeber müsste dann darlegen und beweisen, warum das keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes ist. Ja. Unterstellt, das gelingt nicht, dann wäre diese Person auch nicht auf das Median des jeweils anderen Geschlechts anzuheben, sondern auf eben das Höchstgehalt. Die werden sich ja den Höchstverdiener dann herauspicken. Das hat dann aber zur Konsequenz, wenn ich jetzt das Beispiel nehme, was in dem BAG-Fall auch entschieden worden ist. Wir haben eine Frau, die hat geklagt auf das Gehalt des höchstverdienenden Mannes. Der Arbeitgeber konnte es nicht rechtfertigen. Danach ist die Frau dann entsprechend anzuheben auf das Höchstgehalt. Jetzt gibt es ja aber wieder einen Mann, der dann entsprechend nicht so viel verdient wie diese Frau, die man gerade auf das Höchstgehalt angehoben hat. Und da kann es einen ganz, ganz hässlichen Schaukeleffekt geben, dass dann am Ende alle die Höchstverdiener sind. Und das ist der Fall, weil das Bundesarbeitsgericht gleichzeitig sagt, naja, wenn ich so einen Ausreißer habe, dann gebe ich dem Arbeitgeber kein Mittel an die Hand, um den beispielsweise durch Änderungskündigungen einzuphasen in das System. Und da ist ganz groß die Aufgabe und die Bitte an den Gesetzgeber aus Sicht der Praxis zu sehen, aus meiner Sicht auch, man muss irgendein Instrument dafür schaffen, dass man nicht sagt, naja, ich habe Unrecht in der Vergangenheit geschaffen, in Anführungszeichen. Und das perpetuiere ich jetzt aber, indem ich alle Leute da hochziehe, sondern man muss eigentlich sagen können, ich muss dieses Unrecht beseitigen können in irgendeiner Form.
Das ist ein interessanter Effekt, der dann ja denkst auch dazu führen sollte, dass Wirtschaftsverbände, Unternehmen danach rufen, dass jetzt eine Regelung kommt. Dann stelle ich mir aber die Frage, warum sträubt sich die Union denn trotzdem, also maßgeblich die Union?
Ja, also ich glaube, das eine Thema, was wirklich im Raum steht, ist eben die massive Bürokratie, die durch die Umsetzung entstehen würde. Wenn man sich einfach anschaut, der ganz klassische Fall, Sie wollen eine Stelle besetzen, die Stelle ist lange frei, dann finden Sie endlich mal einen Kandidaten, eine Kandidatin, die kann Ihnen aber mehr oder weniger die Arbeitsbedingungen diktieren. Die kann sagen, ich würde gerne das verdienen und unter den Bedingungen komme ich. Dann können Sie lange ein objektives System geschaffen haben, in dem Sie der Stelle einen bestimmten Wert, eine bestimmte Vergütung zugewiesen haben, sondern am Ende des Tages ist die Entscheidung nur, will ich die Stelle besetzen oder nicht? Und dann muss ich zahlen, was da gefordert wird. Ja. Und das kreiert dann natürlich einen enormen Rechtfertigungs- und Dokumentationsaufwand. Wenn ich werde ja in meinem nächsten Equal Pay Bericht, werde ich dann offenlegen müssen, na, ich habe da einen Ausreißer oder eine Ausreißerin, der oder die 20% mehr verdient. Warum ist das denn kein Equal Pay Problem? Sondern da werde ich darlegen müssen, wie lange ich schon gesucht habe, habe ich einen Headhunter beauftragt? Ja, nein. Was ist denn der objektive und geschlechtsneutrale Grund, dass ich in diesem Fall abweichen durfte? Und das alleine wird, sag ich mal, operativ für HR ein riesiges Thema werden, diese Dokumentation zu schaffen. Und rückwirkend wird man das sowieso gar nicht schaffen. Wenn man sagt, was war vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, da waren ganz andere Entscheider teilweise im Unternehmen. Also da stehen Risiken dahinter und vor dieser Bürokratie hat man Angst. Und das kann ich auch zu einem gewissen Grad nachvollziehen.
Was wünschen Sie sich denn jetzt aus Sicht der Beratung, also im Sinne Ihrer Mandanten, wie soll die Regierung diesen Konflikt denn jetzt auflösen?
Also ich denke, man wird vor allem mit Augenmaß agieren müssen. Man wird sagen müssen, ich kann den Unternehmen nicht aufbürden, was objektiv unmöglich ist. Ich kann nicht den Griff in die Vergangenheit machen, sondern ich kann, wenn überhaupt, nur zukunftsgerichtet agieren. Ich werde vorsichtig sein müssen bei der Frage, was für Themen kann ich denn explizit schon in dem Umsetzungsgesetz vielleicht mitregeln, um den Unternehmen ein bisschen was an die Hand zu geben. Bestes Beispiel: Wir haben 4 Kriterien in der Richtlinie, die ich berücksichtigen darf bei der Bewertung einer Stelle. Welche anderen könnten es denn gegebenenfalls noch sein? Denn die decken sicherlich nicht alles ab, was es da am Markt gibt. Oder Beispiel, die Richtlinie spricht sehr viel davon, dass Arbeitnehmervertreter zu beteiligen sind. Wer ist denn der zuständige Arbeitnehmervertreter in Deutschland? Wenn man sagt, Normunterworfener ist das Unternehmen, dann spricht sehr viel dafür, dass der Gesamtbetriebsrat eigentlich zuständig wäre für die Umsetzung, wo es einen gibt. Eigentlich ist aber Vergütungsthema ein Thema, was den lokalen Betriebsrat betrifft, Kraft gesetzlicher Zuweisung. Und da einfach ein bisschen Ordnung reinzubringen und die Unternehmen nicht noch darauf zu verweisen, dass sie sich jetzt erstmal vor Gericht streiten müssen, damit dann irgendein Gericht sagt, naja, so könnte man das Ganze jetzt auslegen und dann setzt sich das in 5 Jahren vielleicht beim BAG durch. Das wäre, glaube ich, das Allerwichtigste. Es gibt viele gute und praktische Empfehlungen, glaube ich, die schon draußen sind, auch von uns, von Kollegen aus der Anwaltschaft und von Praktikern aus den Unternehmen. Das muss man einfach nur nehmen und muss dann einen vernünftigen Ausgleich der Interessen schaffen und sagen, jeder kann besser damit leben, wenn er Klarheit hat. Egal, wohin diese Klarheit geht, aber Klarheit ist wichtig. Und zu sagen, wir lassen wieder die Gerichte alles fixen, was wir nicht gemacht haben, das fände ich falsch.
Zum Abschluss noch eine spekulative Frage. Wäre es denn auch möglich, so eine Art Kernlösung zu machen, wo man sagt, wir lösen alle Konflikte, die jetzt unbedingt weg müssen? Und ansonsten lassen wir uns aber herzlich gern von der Kommission dann verklagen wegen Vertragsverletzung, weil mehr wollen wir jetzt gerade nicht machen, wegen Stichwort Wirtschaftswende.
Theoretisch denkbar. Ich sehe das größte Problem eigentlich momentan darin, worauf sich die deutsche Bundesregierung denn einigen möchte. Denn wenn man sich anschaut, das ganze Thema wurde ja schon abgeschoben an die Kommission, die das Ganze dann erarbeiten sollte, bürokratiearm. Und wenn man sich diesen Kommissionsbericht damals durchgelesen hat, hat man schon gesehen, die haben sich eigentlich gar nicht geeinigt, sondern es gibt zu jedem Thema gibt's abweichende Meinungen und Gegenstellungnahmen und Ähnliches. Das heißt, da müsste jetzt wirklich mal ein Kraftakt passieren. Man müsste sagen, wir einigen uns jetzt, wir setzen uns jetzt mal zusammen und im Interesse der Wirtschaft lösen wir das Ganze jetzt mal in die eine oder andere Richtung. Man kann ja später immer noch nachsteuern, wenn man merkt, das geht in eine falsche Richtung. Ich meine, dass es dieser Entgelttransparenzrichtlinie in dem Sinne gar nicht bedarf, wenn man wirklich den Grundsatz der Entgeltgleichheit, wie er in den EU-Verträgen steht, ernst nehmen würde. Das ist ja nur ein Umsetzungsinstrument, um die Unternehmen sozusagen zu ihrem Glück zu zwingen, nachdem sie es jahrelang nicht gemacht haben. Das heißt aber nicht, dass man jetzt sozusagen für alle Sünden der Vergangenheit auf einmal bezahlen müsste.
Ein schönes Schlusswort und ein interessanter Konflikt, der sich da jetzt auftut, zeitgleich zu dem Gipfel, den Friedrich Merz mit den Koalitionspartnern und den Sozialpartnern gerade in Berlin veranstaltet. Wenn ihr den Podcast hört, dann werdet ihr schon wissen, wie der ausgegangen ist. Herr Heimann, ganz vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Gruß nach London.
Es war mir eine große Freude. Vielen Dank, wie du willst.
Damit haben wir nicht gerechnet.
Ja, beim Thema Datenschutz legen manche ja durchaus, wenn man das nur sagt, das Wort, die ein bisschen so die Stirn in Falten und im Kopf wird plötzlich so eine Fahrstuhlmelodie abgespielt. Ich schließe da von mir auf andere, aber das ist natürlich sowas, was ein Thema, dessen manche Leute überdrüssig sind. Trotzdem ist eine Entscheidung vom Landgericht Berlin I aus dieser Woche, ich glaube, man kann sagen, auch jenseits der Datenschutzbubble durchaus mit ein bisschen Spannung erwartet worden. Da ging es nämlich um ein Bußgeld gegen den Immobilienkonzern Deutsche Wohnen. Also wieso ein Unternehmen, das ja ein wenig polarisiert, wenn man sich an die Deutsche Wohnen enteignen Kampagne erinnert. Ja, genau. Und ursprünglich hatte da eben die Berliner Datenschutzbeauftragte satte 14,5 Millionen Euro Geldbuße verhängt. Hintergrund war, dass das Unternehmen nach der Einführung der DSGVO wohl keine ausreichenden Löschkonzepte für Mieterdaten angelegt hatte. Also sensible Daten wie zum Beispiel so Gehaltsnachweise, Kontoauszüge, was man so als Vermieter halt von seinen Mietern einfordert, um zu prüfen, ob derjenige dann auch seine Miete anständig zahlen wird wahrscheinlich. Mhm. Die wurden dann eben nicht fristgerecht gelöscht oder es war zumindest auch keine technische Vorrichtung dafür da, zu gewährleisten, dass es immer passiert. Und dafür gab es eben diese doch recht rekordverdächtige Geldbuße.
Ja, du sagst, es ist eine ganz stattliche Summe für Datenschutzverstöße, aber die wurde ja nun dann doch ordentlich geschrumpft.
Die wurde ordentlich geschrumpft. Am Ende blieben dann von diesen 14,5 Millionen nur noch 900.000 Euro ungefähr stehen. Das Gericht hat zwar im Grunde schon gesagt, dass Datenschutzverstöße vorlagen, also in diesem, naja, fehlenden System zur Datenlöschung, insbesondere gegen den Grundsatz der Datenminimierung und Speicherbegrenzung aus Artikel 5 DSGVO. aber hat dann wohl die, naja, die Schuld, muss man sagen, der Deutsche Wohnen, zum Thema Schuld kommen wir gleich auch noch so ein bisschen, scheinbar ganz anders beurteilt als die Datenschutzbeauftragte seiner Zeit.
Wie genau hat die Deutsche Wohnen das geschafft? Warum ist das Bußgeld so drastisch reduziert worden?
Ja, also das Gericht hat ihm gesagt, es gab Verstöße und auch vermutet vorsätzlich. Gleichzeitig hat es aber bei der Bußgeldhöhe eben berücksichtigt, dass sich das Ganze zum einen in der Einführungsphase der DSGVO abgespielt hat. Also da war alles noch ganz frisch. Man musste erst gucken, wie gehen wir jetzt damit um und so. Ist für so einen Großkonzern vielleicht auch nicht immer einfach, dann direkt seine Infrastruktur umzustellen. Die Deutsche Wohnen hatte außerdem externe Experten auch eingeschaltet, um dieses Thema anzupassen. Also es war, hat man in Rechnung gestellt, auch nicht so, als hätten die nichts getan. Und ganz interessant, das Gericht hat auch gesehen, dass selbst die Aufsichtsbehörde, also die Datenschutzbeauftragte, damals noch Schwierigkeiten hatte, die neue Rechtslage umzusetzen. Also man hat dann das mit mir nicht ganz unsympathische Argument auch irgendwie ein Stück weit gewähren lassen. Wenn der Staat es schon nicht hinkriegt, dann muss man mit dem erhobenen Zeigefinger gegenüber dem Unternehmen vielleicht auch so ein bisschen aufpassen. Naja, long story short, im Endeffekt kam man dann eben zum Ergebnis, 900.000 Euro sind Tat und Schuld angemessen.
Das Verfahren hat ja eine ziemliche Vorgeschichte.
Ja, genau. Und das ist auch das Spannende an dem Fall eigentlich gewesen. Also wird jetzt vielleicht nicht mehr jeder unbedingt auf dem Schirm haben. Ursprünglich hatte das Landgericht das Verfahren nämlich eigentlich eingestellt. Und zwar deshalb, weil die Datenschutzbeauftragte keine konkret verantwortliche Person im Unternehmen, also bei der Deutschen Wohnen, benannt hatte, die so Täter im klassischen Sinne gewesen wäre oder der man dieses Verschulden des Konzerns sozusagen dann hätte zurechnen können. Und das ging dann zum Kammergericht über Rechtsmittel und dann im Endeffekt bis zum EuGH. Das Kammergericht hat nämlich gesagt, Moment mal, wir sind uns gar nicht sicher, ob man überhaupt sowas braucht, ob ich eine konkrete Person haben muss, der ich ein irgendwie geartetes Fehlverhalten nachweisen kann, Organisationsverschulden oder was auch immer. Hat das dem EuGH vorgelegt, wie ist das denn bei DSGVO-Verstößen? Und der hat dann klargestellt, gegen Unternehmen könnten auch DSGVO-Bußgelder ohne konkrete Leitungsperson, die da irgendwie was falsch gemacht hat, verhängt werden, solange, und das bleibt die Voraussetzung, ein schuldhafter Verstoß des Unternehmens vorliegt. Und damit war dann eben der Weg frei, dieses Verfahren weiterzuführen und jetzt eben mit diesem Urteil abzuschließen.
Das Urteil des EuGH war ja gerade für das deutsche Unternehmenssanktionsrecht ziemlich relevant. Wie ist jetzt die Entscheidung des LG Berlin 1 einzuordnen?
Ja, das EuGH-Urteil, das war dogmatisch schon so ein bisschen Einschnitt in das so klassische deutsche Ordnungswidrigkeitenrecht. Also wir haben ja kein Unternehmensstrafrecht, jedenfalls noch nicht in Deutschland. Und daher kommt auch diese ganze Thematik im Grunde. Gab ja immer mal wieder Versuche oder gibt auch weiterhin Versuche. In anderen europäischen Ländern gibt es, glaube ich, auch schon. Jedenfalls war die Frage so dieser sanktionsrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen bisher so bis dato so ein bisschen ungelöstes Thema, auch gerade was das Datenschutzrecht angeht. Das nationale Recht sieht zwar vor, dass du einen Bußgeldbescheid gegen Unternehmen erlassen kannst, hat aber dafür eben so materielle Voraussetzungen und normalerweise brauchst du nach 30 OWIG eigentlich auch eine zurechenbare Handlung einer Leitungsperson. Und der EuGH hat das eben für den Datenschutz jetzt aufgelockert und hat gesagt, nee, braucht man nicht, betont aber ganz ohne Verschulden geht's nicht, also irgendwie verschuldensunabhängige Sanktionen kann man jetzt auch nicht erlassen, sondern es muss ein schuldhafter DSGVO-Verstoß immerhin noch vorliegen. Und jetzt kommen wir wieder nach Berlin. Das Berliner Urteil setzt sozusagen das jetzt auf der Tatsachenebene wieder um, was der EuGH da dogmatisch zur DSGVO vorgegeben hat und hat sich jetzt dann in der Sache hauptsächlich mit der zurechenbaren Schuld, wenn man so will, der Deutsche Wohnen befasst und damit so ein bisschen konkretisiert, wie jetzt diese europarechtlichen Vorgaben dann praktisch aussehen in Deutschland.
Du weißt, ich bin ein schlichtes Gemüt. Ich möchte immer gerne wissen, wer hat denn jetzt gewonnen? Hier klingt das so ein bisschen langweilig nach, alle sind irgendwie okay damit. Ist das so?
So klang es zumindest auch, wenn man sich umgehört hat. Wobei natürlich so die Statements, die man nach außen gibt, jetzt vielleicht auch nicht immer so die innere Gemütsverfassung wirklich widerspiegeln. Aber alle sehen sich nach außen hin als Sieger. Die Datenschutzbehörde sagt, ja, unsere grundsätzliche Linie ist bestätigt worden. Der EuGH sagt, Deutsche Wohnen hat gegen die DSGVO verstoßen, beziehungsweise das LG Berlin sagt, die Deutsche Wohnen hat gegen die DSGVO verstoßen und ist eben auch dafür haftbar. Die Gegenseite wiederum, ich hatte mit Tim Wiebetuhl noch mich unterhalten von der Kanzlei Latham & Watkins, der die Deutsche Wohnen da vertritt in diesem ganzen Verfahren seither und der hat gesagt, ja, schon, aber das ursprüngliche Bußgeld, und da muss man ihm natürlich auch recht geben, ist ja massiv reduziert worden. Also da ist ja jetzt auch nicht wahnsinnig viel von stehen geblieben. Und vor allem die Anforderungen an Unternehmensbußgelder wurden da so ein bisschen enger begrenzt, sagt er. Deswegen ist er nicht ganz unzufrieden. Auch aus rein monetärer Sicht wird man sich da vielleicht auch überlegen, ob man das nochmal mit einem Rechtsmittel anficht oder ob man das auf sich beruhen lässt. Denn ganz so schlecht sind sie aus dem Strich nicht weggekommen. Und am Ende wird des Tages mit unserem Unternehmen natürlich auch weniger Rechtsfortbildung betrieben, als dann das Geld wahrscheinlich gezählt. Es ist meine Mutmaßung. Aber da ist noch, glaube ich, keine finale Entscheidung gefallen, ob man sich da irgendwie mit einem Rechtsmittel weiter behelfen will.
Okay, also man muss jetzt einfach abwarten, ob dann auch Rechtsmittel eingelegt wird und ob das Ganze eine zweite Runde kriegt.
Genau, also das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es gibt noch eine Rechtsbeschwerde, die eingelegt werden kann. Ob das jemand tut, ist dann eben, naja, Frage von taktischen Erwägungen vielleicht auch. Aber ich denke, man ist mit dieser Reduzierung der Geldsumme bei der Deutsche Wohnen jedenfalls nicht ganz unzufrieden. Und die Datenschutzbeauftragte kann es dann irgendwie so als Sieg in der Sache verkaufen. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn es dabei bleibt, aber zumindest dieses Thema, denke ich, wird uns auch noch weiter begleiten, auch weil Tim Webitool mir sagte, das ist auch was eigentlich auch für ganz viele andere, auch für KI-Themen und sowas durchaus relevant werden kann. Deswegen, ich glaube, diese Frage von zurechenbaren Unternehmensverschulden, das werden wahrscheinlich auch hier nochmal das ein oder andere Mal besprechen dürfen.
Das hat uns bewegt.
Heute haben wir mal einen etwas anderen Gast als sonst, jedenfalls ein bisschen, denn wir sprechen mit einer Juraprofessorin, soweit nichts Besonderes für uns, die aber auch selbst Podcasterin ist, und zwar ganz frisch. Der Nomos Verlag, das sei der Transparenz halber gesagt, der ist seit 1999 auch Teil der Beck-Gruppe, startet mit der Zeitstiftung Bucerius nämlich diese Woche ein neues Format. Der Podcast Rechtzeitig versucht, gesellschaftliche Fragen und Probleme in rechtlicher Hinsicht zugänglich zu machen, richtet sich dabei auch gar nicht nur an Juristinnen und Juristen, sondern auch an alle anderen Interessierten, die sich mit den großen Themen des Rechts befassen wollen. Zu hören sind in dem Podcast in wechselnder Besetzung die Rechtsprofessorin Susanne Beck, Stefanie Bock, Georgia Stefanopoulou, Dana Valentina, Liane Wörner und Charlotte Schmidt-Leonardi. Letztere moderiert die erste Folge, die ab heute, also etwa zeitgleich mit dem Erscheinen dieser Folge zu hören sein wird, und hat sich dabei mit Ronen Steinke von der Süddeutschen Zeitung über das Thema Meinungsfreiheit unterhalten. Das Thema beschäftigt uns ja nicht erst seit gestern und zwar auch nicht nur, weil so oft geunkt wird, dass man ja nichts mehr sagen dürfe, sondern weil es mittlerweile doch auch diverse Fälle gibt, die auch Juristinnen und Juristen stutzen und überlegen lassen, ob wir manchmal zu schnell dabei sind, Meinungsäußerungen in dem Bereich des Unzulässigen, ja gar des Strafbaren abzuschieben. Frau Schmidt-Leonardi ist jetzt zugeschaltet und gibt uns nicht nur einen kleinen Sneak Peek in die erste Folge, die könnt ihr euch nämlich auch selbst anhören, sondern spricht mit mir über die Meinungsfreiheit und ob Ermittlungsverfahren wegen Worten wie Schwachkopf oder Pinocchio eine echte Bedrohung für diesen hohen Verfassungswert darstellen. Liebe Frau Schmidt-Leonardi, herzlich willkommen zurück bei Gerechtigkeit im Doseblatt. Sie waren ja schon mal hier.
Ja, genau. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ganz kurz vielleicht mal vorab. Ich habe ja Ihren Podcast angesprochen, der heute auch startet. Rechtzeitig heißt der. Ich frage mal ganz platt, was haben Sie damit vor? Was wollen Sie so zum Diskurs beisteuern mit dem Podcast? Und welche Themen erwarten uns da vielleicht noch in Zukunft?
Ja, erstmal vielen Dank, dass Sie auch darüber sprechen. Ich finde, das spricht schon sehr für die Podcast-Welt, dass wir einander nicht zunächst als Konkurrenten wahrnehmen, sondern dass wir einander einladen, zuhören und aufeinander hinweisen. Wir werden es auch so tun und ich bin ja schon lange ein Fan Ihres Podcasts.
Das mussten Sie jetzt sagen, das haben wir im Vorgespräch abgesprochen.
Ja, genau, es ist ja vorher auch Geld gezahlt worden, damit ich das
ja,
sage.
Ja, genau.
Nee. Ja, nee, wir sind 6 Professorinnen, die Sie genannt haben. Wir bringen insofern ein neues Format auf diesen Podcast-Markt, als wir, genau wie Sie, Themen des Rechts, aber auch Themen, die im kriminalpolitischen und im rechtspolitischen Fokus stehen, in ein längeres Format. Unsere Folgen werden 50 bis 60 Minuten betragen, mit wechselnden Hostinnen und einem großen Beirat aus verschiedenen Bereichen des Rechts, der hinter uns steht, der Themen vorschlägt, der nochmal mit uns draufschaut, ob wir ausreichend Perspektiven einbringen. Es geht uns, genau wie Sie gesagt haben, nicht nur darum, die typische Juristin anzusprechen, sondern eben auch darüber hinaus Journalistinnen, Journalisten, Politikerinnen, Studierende und alle, die sich im Grunde für Themen, die mit dem Recht zusammenhängen, interessieren. Das sind auch politische Themen und Themen, die in der Gesellschaft eine Rolle spielen. Das heißt, wir sind weniger, da wir auch nur einmal im Monat erscheinen, zumindest am Anfang ist das der Rhythmus, den wir uns vorgenommen haben. Wir sind weniger tagesaktuell, als Sie es sind. Da überlassen wir Ihnen das Feld. Und wir haben genau wie Sie, also da würde ich jetzt auch gar keinen Unterschied machen, aber wir haben jedenfalls zur Intention, das Thema, das wir dann in den Mittelpunkt der jeweiligen Folge stellen, sehr differenziert in die Tiefe zu diskutieren, also mit ausreichend Zeit und mit einer Intention, die uns sehr wichtig ist, so ein bisschen immer wieder diese Anti-Bubble-Perspektive oder zumindest die Intention mit reinzubringen. Das heißt, wir wollen unterschiedliche Perspektiven repräsentieren. Wir pushen uns auch immer, auch redaktionsintern, zu sagen, haben wir jetzt den Aspekt bedacht? Haben wir wirklich nochmal eine Meinung drin, die nicht unsere ist, aber die wir möglichst stark machen? Mhm. Das ist auch eine Praxis, die uns wichtig ist, das Gegenargument so stark wie möglich zu machen, es dann reinzubringen in den Diskurs und dann zu gucken, was bleibt denn so stehen? Was bleibt denn so stehen an Überzeugungskraft, an Argumenten und was machen wir aus dem Thema?
Das heißt, es geht auch so ein bisschen um Debattenkultur, höre ich daraus. Und das ist ja eigentlich auch ein gutes Stichwort für Ihre erste Folge. Ich habe schon gesagt, Sie haben sich mit Ronen Steinke, den sicherlich auch die meisten kennen werden, ist ja auch ein juristischer Redakteur von der Süddeutschen, über Meinungsfreiheit unterhalten. Und Sie sagten ja auch schon, Sie gehen in Ihrem Podcast ja so ein bisschen auch auf eine abstrahiertere Metaebene des Rechts. Gehen also der Frage nach, wie wichtig Machtkritik in einer Demokratie ist, welchen Wert es hat, auch mal der anderen Seite eben zuzuhören. Das fand ich übrigens auch sehr, sehr hörenswert. Möchte auch eine Empfehlung an so Hörerinnen und Hörer abgeben, sich das mal anzuhören.
Danke. Ja, Sie haben ja die Folge schon vorab gehört, wie ich gerade erfahren habe. Ja,
ich habe die Folge schon vorab gehört, genau. Ja, ja. Also ich habe da schon einen Vorsprung.
Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich aufgeregt gewesen, genau, dass ein Profi mich schon hört.
Also Sie sind aber von Haus aus ja auch Strafrechtsprofessorin und deshalb wollte ich mit Ihnen auf einen bestimmten Aspekt dieses Themas heute mal zu sprechen kommen, den Sie auch in der Folge streifen. Denn besondere Bauchschmerzen bereitet Ihnen ja qua Ihrer Profession die strafrechtliche Ahndung von Äußerungen. Ja. Wir kennen alle die Nachrichten der letzten Wochen und Monate, Ermittlungsverfahren mitunter auch die Konsequenzen hatten, wegen Worten wie Schwachkopf, Pinocchio oder Lackaffe. Das traf immer Politiker, darauf kommen wir später noch, was das bedeutet, aber die haben für Schlagzeilen gesorgt. Was treibt Sie als Strafrechtlerin angesichts solcher Fälle um?
Mich treibt um, dass Ermittlungsverfahren und auch rechtskräftig abgeschlossene Strafverfahren wegen bloßer Worte, die nur Frechheiten sind, Machtkritik bedeuten. Also ich meine jetzt nicht, natürlich mit Worten kann man auch zu Straftaten und zu Handgreiflichkeiten und zu Mord aufrufen, ne? Also das heißt, Worte haben natürlich immer eine Dimension, die auch strafrechtlich relevant sein kann. Aber Ermittlungsverfahren wegen bloßer, beleidigender, frecher, unerhörter Worte in letzter Zeit, und es scheint plausibilisiert ein Trend zu sein, deutlich zugenommen haben. Und die Worte, die Sie genannt haben, das sind ganz reale Verfahren, also zum Beispiel Schwachkopf-Professional. Das war eine, sozusagen in Anlehnung an diese Shampoo-Firma Schwarzkopf-Professional, wurde da Herr Habeck abgebildet und auf einem Account eines pensionierten Bayern, glaube ich, der irgendwie 900 Follower hatte. Das hatte ich auch mit Herrn Steinke in der Folge besprochen. Also ich bin so seit 12 Sekunden bei Instagram. Das heißt, 900 Follower sind für mich noch ein Ziel, aber ich würde sagen, für sonst niemanden auf dem Planeten. Das heißt, mit einer wirklich begrenzten Reichweite schreibt er Schwachkopf Professional. Und da steht um 6 Uhr morgens die Kriminalpolizei bei dem vor der Tür. Die haben irgendwie ihre Pistole am Halfter. Die wollen sein Tablet haben. Die Drohnen.
Das macht Eindruck.
Also das mag sein, dass solche Verfahren, Sie haben eben auch Pinocchio, das Pinocchio-Verfahren gegenüber Herrn Merz, der lügende Bundeskanzler als Pinocchio bezeichnet, die werden eingestellt. Aber das dauert. Man muss erstmal einen Anwalt bezahlen, man muss sich dagegen wehren. Das stresst einen ungemein. Und das wegen bloßer Worte, die gegen Politiker gerichtet sind, also ein Stück weit auch Machtkritik besitzen. Und das ist kein Ausnahmephänomen, das ist in den letzten Jahren ein Trend geworden, den ich sehr bedenklich finde. Insbesondere, weil die Beleidigungstatbestände, die Äußerungsdelikte in ihren Tatbestandsvoraussetzungen extrem vage und umstritten sind. Mhm. Und Herr Steinke, der in seinem Buch viele Fälle, also Fallvignetten drin hat und erstmal die Leser mit so einem Quiz herausfordert, der hat mich an vielen Stellen staunen lassen, obwohl das jetzt eigentlich mein Beruf ist und ich natürlich auch die Rechtsprechung dazu kenne. Aber da muss ich mich schon manchmal wundern, was auch auf Amtsgerichtsebene sehr unterschiedlich entschieden wird und zu einem wirklichen ja, Strafverfahrensrisiko für Leute, die dann sich vielleicht in der Zukunft oder ihre Nachbarn oder ihre Freunde dann sehr wohl überlegen werden, ob sie mal nochmal ein freches Wort oder eine Kritik aussprechen. Und das finde ich in der Demokratie besorgniserregend.
Ja, Sie sprechen es an, das Strafrecht operiert da bei den Äußerungsdelikten mit vagen Begrifflichkeiten, wie Sie sagen. Und das ist natürlich ein Problem, wenn dann eben morgens die Polizei deswegen an der Tür klingelt. Deswegen haben wir eigentlich den Bestimmtheitsgrundsatz. Jetzt ist ja auch so, man kann sich schon fragen, ob dann vielleicht diese Delikte unglücklich oder zu unbestimmt formuliert sind. Also wenn wir uns die Beleidigung angucken, da steht einfach nur drin, die Beleidigung, das ist die Definition des Gesetzgebers. Beim Paragraphen 130 StGB, Volksverhetzung, muss man vielleicht auch erstmal drauf kommen, dass man davon erfasst sein kann, wenn man einen Judenstern mit der Aufschrift ungeimpft trägt. Also das ist jetzt natürlich für uns Juristen und Juristinnen, die sich damit befassen, vielleicht noch irgendwie greifbar, aber für den Adressaten, den Durchschnittsmenschen eher weniger. Haben wir da also ein Problem mit dem Bestimmtheitsgrundsatz oder sind Äußerungsdelikte per se ja so vielgestaltig, dass man die gar nicht besser definieren kann? Was meinen Sie?
Ich glaube tatsächlich, dass der Grund, und insofern ist das keine böse Absicht, der letztgenannte Grund ist, es ist so vielgestaltig und man will etwas auch relativ Vages und innerhalb der Jahrzehnte unterschiedlich ernst genommenes und definiertes wie die Ehre schützen. Mhm. Natürlich ist das irgendwie wie Pudding an die Wand zu nageln, das ist schwer. Aber das ist ein Problem, das wir im Strafrecht eben nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen. Und Sie haben den Grund jetzt genannt, den Bestimmtheitsgrundsatz. Ein Strafrechtsadressat, dieser Herr aus Bayern, wenn der die Tür öffnet morgens um 6 Uhr im Schlafanzug, muss der eine Ahnung haben, was er vielleicht so falsch gemacht haben könnte, dass es eine staatliche Reaktion dieser Stärke verdient. Mhm. Und das wissen die Leute nicht, weil diese Begriffe so vage sind. Ne? Was ist schon geeignet, jemanden herabzuwürdigen? Und dann im Kontext der Politikerbeleidigung, was ist geeignet, das öffentliche Wirken dieses Politikers erheblich zu erschweren? Da operieren wir mit Begriffen, die nicht klar sind, die nicht in der Rechtsprechungstendenz klar sind, also die keineswegs konsentiert sind und die von der Literatur kritisiert werden. Und da im Zweifel mit Strafrecht darauf zu reagieren, das finde ich die falsche Strategie.
Ja, jetzt habe ich eben selber den Beleidigungstatbestand genannt. Der ist jetzt natürlich, auch wenn man das alte Strafgesetzbuch nimmt, auch keine neue Erscheinung mehr, sondern den gibt es schon seit 1872. Ja. Und seit 1872 steht da eben halt auch diese Definition als Beleidigung einfach drin. Da habe ich mich dann gefragt, was hat sich also in den Jahren seither eigentlich verändert? Oder auch erst vielleicht seit den 90er Jahren? Also Sie sagen, es ist ja schon irgendwie eine Zunahme erkennbar. Haben wir dann vielleicht eher ein Problem auch in der Rechtsanwendung? Sind die Staatsanwaltschaften zu vorschnell geworden? Was meinen Sie?
Da muss ich sagen, halte ich mich zurück sozusagen mit eindeutigen Äußerungen mangels Kenntnis der Zahlen. Was ich jetzt gesehen habe, sind Zahlen, die sich auf die Verurteilung seit 2021, also seit der Verschärfung der Politikerbeleidigung beziehen. Und da merkt man, da gab es ja eben auch diese ganzen auch berechtigten gesetzlichen Initiativen, ne, gegen Hass und Hetze. Also ich verstehe, das ist vielleicht auch was wir sagen sollten. Ich verstehe die gute Intention dahinter. Es ist so, wie ich eben die Chilling-Effekte oder die Silencing-Effekte angedeutet habe, ne, wenn ich merke, dass mein Nachbar Besuch von der Polizei kriegt, nur weil er irgend so einen Post abgesetzt hat auf Facebook, den irgendwie 400 Leute lesen, dann werde ich vielleicht als Nachbarin irgendwann im Zweifel nichts mehr sagen oder mich nicht mehr trauen. Aber natürlich muss man auch sehen, die Intention hinter diesen Beleidigungsdelikten, die verschärft wurden, insbesondere gegenüber Politikerinnen, die ist natürlich auch, dass Politiker massiv beschimpft wurden und irgendwann vielleicht diesen Job nicht mehr machen wollen, dann sich in der Gesellschaft nicht mehr engagieren wollen oder vielleicht irgendwann nur noch so Vanilla-Positionen einnehmen, in denen sie sich überhaupt nicht mehr sozusagen angreifbar machen wollen. Mhm. Das ist für die Demokratie natürlich auch nicht gut. Deswegen verstehe ich die Intention. Aber diese Verschärfung seit 2021, da gibt es ein paar Zahlen und da merkt man schon, dass die Staatsanwaltschaft deutlich angezogen hat. Und zwar wegen Begriffen, die Sie auch genannt haben, die jetzt, also würde ich jetzt mal sagen, auf in den Schulen meiner Patenkinder, die nicht so alt sind, ne, niemanden mehr zum Weinen bringen würden. Ne? Also Pinocchio oder Schwachkopf finde ich jetzt also noch nicht dramatisch. Und die trotzdem diese Strafverfahren anschieben aufgrund dieses gesetzlichen Signals. Und insofern ja, also ab 21 sieht man diese Zahl, man müsste jetzt mal in die Tiefe gehen, da hat Mustafa Ulakçoğlu, ein Professor aus dem Saarland, eine großartige Habilitationsschrift, der da in die Tiefe gegangen ist, da müsste man mal nach den Zahlen schauen, aber es gibt einen Trend seit 10, 15 Jahren, den man nicht von der Hand weisen kann in Richtung verschärfte Rechtsanwendung.
Was Sie jetzt auch schon angesprochen haben, ist ja dieser Tatbestand des Paragraphen 188 StGB, also landläufig die Politikerbeleidigung genannt. Ja. Der droht ja eine Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren an, wenn man Politiker öffentlich in einer Weise beleidigt, die geeignet ist, so sagt das Gesetz, ihr öffentliches Wirken erheblich zu erschweren. Sie sagen, es ist auch schon so ein bisschen schwierig zu fassen, was darunter zu verstehen ist. Der ist, haben Sie auch schon angesprochen, 2021 nochmal verschärft und ausgeweitet worden. Nun mehren sich jetzt wieder Stimmen, wahrscheinlich auch oder sicherlich gerade wegen dieser Fälle, über die wir hier reden, den nochmal zu reformieren oder sogar abzuschaffen, wie der neue FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki, glaube ich, gefordert hat. Wie stehen Sie dazu? Sie haben ja gesagt, Sie sehen auch die Intention dahinter. Man denkt noch an den Fall von Walter Lübcke, der, glaube ich, auch eine Rolle gespielt hat bei der Verschärfung.
Ganz wichtiger Hinweis, ja.
Ja, was ist Ihre Position dazu? Was würden Sie sagen, brauchen wir so eine Vorschrift?
Ich glaube, nein. Jedenfalls, ich werde es anders sagen. Ich will es nicht so absolut sagen, weil ich wirklich unterstreichen will, ich kann diese Intention verstehen und ich stehe nicht an vorderster Front, insbesondere Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen, die wirklich massiv so einem verroten und wirklich ätzenden, wütenden Diskurs ausgesetzt sind. Ich kann verstehen, dass man dann irgendwann sagt, ich habe keine Lust mehr, ich mache da nicht mehr mit. Und insofern kann ich verstehen, dass man als Gesetzgeber sagt, okay, die Leute will ich schützen. Ich will mich irgendwie vor die stellen. Der Punkt ist nur, erreicht man wirklich was damit? Also schon im Hinblick auf Effizienz. Und da mache ich ein großes Fragezeichen. Da hat die Forschung schon gezeigt und Steinke sagt das in seinem Buch sozusagen zugespitzt, man gewinnt keine Debatten, wenn man den Staat zu Hilfe nimmt. Zumindest scheint es nicht so in den letzten 5 Jahren, dass diese schärferen Strafandrohungen wirklich signifikant etwas verändert hätten. Im Gegenteil. Was man im Fokus hat, sind diese wirklich merkwürdigen Fälle wie Pinocchio und Schwachkopf-Ermittlungsverfahren. Diese wirklich verrohten Diskurse, die dann in strafbare Handlungen sich verwandeln, die hat man nicht erfasst. Und die sind, das möchte ich auch sagen, die müssen strafbar bleiben. Alles, was sofort in Richtung Gewalt geht, alles, was, ne, so das, was Frau Schwesig erlebt hatte, so ein Mob vor ihrer Tür, der sozusagen Gewalt angedroht hat, das geht gar nicht. Da muss die Polizei kommen, da muss der Staat eingreifen. Aber ich bin dafür, in der Tat den 188 entweder in der Rechtsanwendung massiv einzuschränken. Das heißt, geringfügige Ehrangriffe zum Nachteil von Personen des politischen Lebens, die jetzt, und das sagt uns das Bundesverfassungsgericht, das Verfassungsgericht hat uns eigentlich ganz schön 3 Konstellationen vorgegeben, nämlich erstens die absolut missbilligte Beschimpfung, also die Formalbeleidigung, dann die grundlose Verächtlichmachung ohne Sachbezug, also die Schmähkritik und dann das Abstreiten des Lebensrechts in der Gesellschaft, diesen Menschenwürdeangriff. Das sind 3 Sachen, über die ich immer noch diskutiere, aber wo ich sagen würde, okay, wenn wir schon mal diesen Paragraphen massiv runterspitzen auf diese 3 Kernaspekte und Sachen wie Pinocchio wirklich nicht mal mehr ernsthaft in Erwägung ziehen, dann wäre schon ein Schritt getan. Ein 2. Schritt müsste sein, dass die Reichweite und die Verbreitung der Äußerung wirklich ein Kriterium werden, das man ernst nimmt. Also nicht so in die Richtung, naja, er hat es im Internet gepostet, also hat es Reichweite, sondern wenn er es halt nur 400 Leuten gepostet hat, dann muss es sozusagen unterhalb dieser Strafbarkeitsschwelle bleiben. Das wäre schon ein Schritt, den man in der Rechtsanwendung machen könnte, aber ja, ich finde, man sollte dringend sich überlegen, ob man das Strafrecht hier einsetzen will. Insbesondere, wenn es um Werturteile geht, wenn es jetzt um Verleumdung geht, das sind ja Paragraphen, die schon immer existieren, auch für Politiker, dann ist das vielleicht eine andere Sache. Aber wenn es um Frechheiten und Machtkritik geht und auch Wut, die mal ausgesprochen wird von frustrierten Bürgern, dann finde ich, sollte Raum dafür sein in einer Demokratie. Das ist nicht leicht immer auszuhalten, aber die Alternative hätte einen höheren Preis. Und das zeigen wirklich viele Erfahrungen in anderen Ländern. Und wir müssen uns auch immer wieder überlegen, Sie und ich vielleicht sind mit einer gewissen Auslegung der Tatbestände, sich was Rassismus angeht oder Antisemitismus, sind wir vielleicht fein. Aber die Paragraphen müssen natürlich auch halten, wenn andere Leute die auslegen. Ne? Also dieses Argument, das bei uns manchmal mitläuft, naja, ich ich bin ja auf der richtigen Seite der Geschichte. Ne? Das dreht sich ja gegen Rassisten. Das kann sich ratzfatz ändern. Und insofern bin ich schon dafür, im Zweifel auf den Diskurs zu setzen, im Zweifel ein bisschen mehr Raum, im Zweifel wirklich den, insbesondere den Bundespolitikern ein bisschen mehr zuzumuten. Das war auch früher anders und das finde ich ist auch fair zu sagen, nee, also Pinocchio musste schon aushalten, ohne eine Strafanzeige zu stellen, einen Strafantrag. Aber gleichzeitig natürlich, und da sind wir, und das ist immer im Grunde meine Antwort, sind wir immer wieder auf uns selbst zurückgeworfen. Also beim Strafrecht oder auf die Strafrechtskarte zu setzen, ist immer auch ein bisschen leicht. Bei der Gesetzgebung steht dann irgendwie unter Kosten keine. Man hat dann das Gefühl, das Problem adressiert zu haben. Aber klar, der verrohte Diskurs, die Art, wie wir miteinander umgehen, ist ein Problem, da sind wir auf uns selbst zurückgeworfen. Und dann sind auch die Politikerinnen auf sich selbst zurückgeworfen und sollten sozusagen im Forum des Bundestages schon mit gutem Beispiel vorangehen. Und das ist wirklich dann eben nicht so die einfache Lösung. Das erfordert konstante Anstrengung, aber das aus meiner Sicht ist ein pluralistischer Diskurs in der Demokratie wert.
Das war doch ein schönes Abschlussplädoyer für unser Gespräch und gleichzeitig auch eine schöne Überleitung zu Ihrer Folge zur Meinungsfreiheit mit Ruhn Steinke. Wie gesagt, hört da gerne alle rein, ab heute Donnerstag verfügbar. Ich vermute mal da, wo es gute Podcasts zu hören gibt.
So ist es, auf allen Plattformen.
Ja, vielen Dank, Frau Schmidt-Leonardi, für dieses Gespräch, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und bis zum nächsten Mal hoffentlich.
Herzlichen Dank für Ihr Interesse an meiner Perspektive.
Auf drei Personalien können wir noch einen kleinen Blick werfen. Die Bundesdatenschutzbeauftragte Luisa Specht-Riebenschneider hat ja kürzlich ihren Rückzug aus gesundheitlichen Gründen angekündigt. Seither sucht man einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Vorschlagen müsste denen das Bundesinnenministerium und dann müsste der oder die im Bundestag gewählt werden. Laut FAZ hat sich die Koalition nun tatsächlich geeinigt. Und zwar auf Moritz Hennemann, einen Rechtswissenschaftler aus Freiburg. Womöglich ist das eine Fortsetzung mit anderen Mitteln. Hennemann hatte mit Specht-Riebenschneider nämlich schon mal gemeinsam publiziert, war vor einigen Jahren für mehr Datenrealpolitik geworben. Da lacht natürlich mein Herz auch. Setzt sich da kritisch mit der EU-Datenpolitik in Afrika auseinander und so weiter. Hat also einen globalen strategischen und eben vor allem DSGVO-kritischen Blick. Da freue ich mich. Außerdem ist Moritz Hennemann einer, der immer so wirkt, als könne er niemals müde werden. Das ist wirklich ganz erstaunlich, wenn man mit dem redet, hat man das Gefühl, der ist nie müde, der macht immer was. Und wenn man sich sein Publikationsverzeichnis anschaut, dann verstärkt das diesen Eindruck. Ein paar Hennemann-Links findet ihr zur Einstimmung in den Shownotes.
Wie war das damals noch? Der Gerät wird nie müde, der Gerät...
Moritz Hennemann, der Gerät. Wenn wir so weitermachen, dann wird er niemals in unserem Podcast kommen, fürchte ich. Aber gut, wir werden es natürlich trotzdem probieren.
Das habe ich jetzt vergeigt.
Ja, schönen Dank. Also es gibt noch einen bemerkenswerten Vorgang bei der Suche nach dem Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts. Malte Grashof sagt nämlich aus gesundheitlichen Gründen ab. Grashof ist Präsident des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim. Und er sagte nun, kurz bevor er gewählt werden sollte, er traue sich das Fernpendeln nach Leipzig nicht zu, weil eine überwunden geglaubte orthopädische Erkrankung zurückgekehrt sei. Das schreibt Christian Hart bei LTO. Eigentlich hatte er gestern im Richterwahlausschuss zum Bundesverwaltungsrichter gewählt werden sollen, damit er dann von Hubig zum Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts vorgeschlagen werden kann und dann vom Kabinett bestätigt werden könnte. Ja, das ist jetzt nichts. Blöd gelaufen. Die anderen Bundesrichter wurden übrigens gewählt. Kann man sich dann genau angucken, wer das alles ist. Das ist eine längere Liste.
Darunter auch Karin Angerer nicht zu vergessen, die wahrscheinlich ja dann in die BGH-Präsidiumsspitze vorrücken soll.
Genau, da läuft also alles wie geplant, aber bei ihm jetzt nicht. Und wenn man sich anguckt, die Strecke ist natürlich auch einigermaßen blöd. Mannheim-Leipzig ist dann 5 Stunden mit dem Zug, also in der Realität sind dann wahrscheinlich bei 8. 4 Stunden wären es mit dem Auto. Wir wollen jetzt nicht blöd rumspekulieren, weil es ja um gesundheitliche Dinge geht, aber ich sag mal so, es ist schon ein bisschen misslich, die Lage, in der wir da jetzt sind. Und es ist natürlich für alle Beteiligten, die da jetzt sozusagen mitgewirkt haben, auch ein bisschen doof, dass diese Absage so kurz vor knapp kam.
Das sind halt so profane Gründe, die man belächelt das dann irgendwie so. Aber wenn ich mir das jetzt, also ich bin ja auch ein Stück Berufspendler, und ja. Also natürlich, das ist halt auch ein praktisches Problem, was man dann hat, je nachdem, ja, wie so das Privatleben aussieht, wenn man dann noch eine Erkrankung zukommt. Also ich tue mich da auch schwer mit, jetzt dazu sagen, ja gut, mein Gott, dann pendel doch halt, ja, bei diesen hohen Ämtern. Da denkt man immer, ja, das kann ja eigentlich keine Rolle spielen. Aber am Ende sind es natürlich auch irgendwie Menschen, die so ihr Leben organisieren müssen. Das vergisst man vielleicht auch schon mal so ein bisschen.
Ja, zumal es nicht kein Pendel mit Hubschrauber drin ist für so Gerichtspräsidenten, fürchte ich. Das wäre dann vielleicht noch irgendwie akzeptabel, aber das macht man ja wieder nicht. Die Justiz muss halt sparen, wo sie kann.
So ist das.
Zum Schluss kommen wir noch zum Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan. Der ist suspendiert worden. Das hat der Gerichtshof nach 18 Monaten Untersuchung entschieden. Es ging um schweres sexuelles Fehlverhalten von Khan gegenüber einer Mitarbeiterin. Ja, Khan kennt man hier, auch die Hörerinnen und Hörer des Podcasts kennen ihn. Er hat sich nämlich durch Haftbefehle hervorgetan, die er zum Beispiel zeitgleich gegen den israelischen Premier Benjamin Netanyahu und einen Hamas-Führer erließ. Das war damals ein Politikum. Manche sagten, na, ist doch richtig so, weil vor dem Völkerrecht sind alle gleich. Andere sagten, na ja, aber die in einem Atemzug und einen Korb zu schmeißen, ist doch nicht so gut. Er wollte auch Putin habhaft werden. Naja, und jetzt die endgültige Amtsenthebung, die steht noch aus. Also er ist jetzt im Moment nur suspendiert. Khan bestreitet die Vorwürfe, muss man auch ganz klar dazu sagen. Aber wie alles beim ISDGH ist auch dieser Vorgang politisch. Es gibt pro-israelische Stimmen, die natürlich nun versuchen, Zusammenhänge zwischen Khans Fehlverhalten und der Integrität des ISDGH im Ganzen herzustellen. Naja, wir halten euch weiter auf dem Laufenden, wie es damit weitergeht. Das war es für diese Folge. Wir sagen Danke an Janina Schäfer und Jonas Scherner aus der Redaktion. Wir danken unserem Producer Matthias Pleetz. Danke an dich, Max, dass du wieder dabei warst.
Hat wieder viel Spaß gemacht, Hendrik. Schön, dass ich wieder dabei sein durfte.
Danke an euch fürs Zuhören. Kommentiert gerne unseren Podcast. Das glauben die Leute mir immer nicht, aber ich lese diese Kommentare wirklich alle selbst. Okay, das ist ein Satz, den Paul Ronsheimer normalerweise sagt, und der hat, glaube ich, in einer Minute so viele Kommentare wie wir in unserem gesamten Existenzzeitraum.
Aber wir arbeiten
ihr könnt
dran.
Gerne kommentieren und wir lesen wirklich, also alle drei Kommentare, die wir bislang bekommen haben, haben wir auch selbst gelesen.
Ja.
Ihr könnt es auch schreiben an gerechtigkeit-loseblatt@njb.de. Und damit bis nächste Woche. Adios.
Macht's gut. Ciao.